Grundgedanken. Der Hamburger Immobilienpodcast.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Grundgedanken. Heute wollen wir uns zum Thema barrierefrei Wohnen informieren und zwar mit der Hilfe von Heike Klaus, Geschäftsführerin von Barrierefrei Leben, einem gemeinnützigen Verein in Hamburg. Moin Frau Klaus, schön, dass Sie zu uns ins Studio am Normannweg gekommen sind.
Ja, hallo, guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Mit uns meine ich Ulf Schelens, Geschäftsführer des Grundeigentümerverbandes. Moin, Herr Schelens.
Moin, moin.
Ich bin Annette Bethün und darf wie so oft diese Folge moderieren. Liebe Frau Klaus, erste Frage an Sie. Klären Sie uns doch bitte als erstes auf, warum barrierefrei Leben eine wichtige Anlaufstelle ist, wenn man sich, wie in meiner Anmoderation angekündigt, zum Thema barrierefrei Leben informieren möchte.
Ja, gerne. Vielleicht erstmal kurz vorneweg. Unser Verein Barrierefrei Leben ist jetzt über 30 Jahre alt. Mhm. Und fast genauso lange werden wir hier von der Stadt Hamburg gefördert, um das Beratungszentrum für technische Hilfen und Wohnraumanpassung zu betreiben. Ein komplizierter Name, aber der Name ist auch Programm. Das heißt, wir beraten vor allem ältere Menschen und Menschen mit einer Behinderung zu Hilfsmitteln und zu Möglichkeiten, den Wohnraum an die eigenen Anforderungen anzupassen.
Sind Sie leicht zu finden in Hamburg?
Wir sitzen in Hamburg-Alsterdorf auf dem Gelände der Evangelischen Stiftung.
Ja.
Und ja, das ist die Haltestelle Sengelmannstraße. Ich denke, da kommt man ganz gut hin. Das ist ein bisschen im Norden, aber ganz gut erreichbar.
Ja, aber super, dass Sie das gleich angesprochen haben. Herr Schelens, ist das eigentlich ein Thema, mit dem Sie sich schon mal beschäftigt haben?
Ja, gestern zuletzt. Ich war auf einer Veranstaltung der Stadtentwicklungsbehörde und auch dort fiel barrierefrei Leben und es wurde kräftig Werbung gemacht und gesagt, wie gut und wie wichtig das ist. Ich selbst natürlich auch, ich werde ja nun auch nicht jünger, von daher ist das sicherlich ein Thema und wir waren, also Herr Flom und ich waren seinerzeit bei Ihnen, als wir darüber nachgedacht haben, eine Kooperation zu begründen und haben uns das alles mal vor Ort angesehen und das ist schon sehr spannend und ich kann nur wirklich jedem empfehlen, sich das mal vor Ort anzugucken. Und nicht nur im Internet, denn es gibt wahnsinnig viele hilfreiche und tolle Tipps vor Ort und das lohnt sich in jedem Fall.
Wollen wir in der Folge auch gleich nochmal nachher auf jeden Fall erläutern, welche genauen Sachen dort zu sehen sind. Wichtig nochmal für mich, Sie haben gerade eben das Stichwort Kooperation angesprochen. Also es gibt eine Kooperation zwischen Grundeigentümerverband und Barrierefrei Leben, habe ich das richtig verstanden?
Genau, eine Kooperation in dem Sinne, dass wir uns gegenseitig unterstützen, wenn wir Mitglieder haben, die da auch Beratungsbedarf haben. Können wir die zu barrierefrei Leben schicken und und das läuft sehr gut. Auf der anderen Seite geben wir auch was, sind finanziell dort an der Stelle so ein bisschen beteiligt, dass wir da was spenden, einen gewissen Beitrag. Und das ist eigentlich ein Geben und ein Nehmen. Und wie gesagt, es ist einfach eine tolle Möglichkeit für ältere Menschen mal zu gucken, was geht, was für Möglichkeiten habe ich. Mhm. Und da wir auch viele ältere Mitglieder haben, ist das sicherlich ein ganz wichtiger Punkt und eine sehr gute Kooperation.
Frau Klaus, wie ist das denn eigentlich? Kommen immer nur ältere Menschen zu Ihnen oder wer kommt da eigentlich?
Vorwiegend schon, aber wir merken in den letzten Jahren, dass gerade auch vermehrt Anfragen von jüngeren Menschen kommen. Das sind vor allem Menschen, deren Eltern vielleicht selbst Probleme haben im eigenen Haus, im eigenen Wohnraum und die dann sehen, wenn wir jetzt renovieren oder umbauen, dann können wir eigentlich gleich auf bestimmte Sachen achten, damit wir in Zukunft im Alter vielleicht auch diese Probleme dann eben nicht haben. Mhm. Also so ein Beispiel wäre zum Beispiel, das kennen wir alle, die große Schwelle zum Balkon oder zur Terrasse. Das ist einmal eine Stolperfalle für uns alle eigentlich, aber wenn jemand auf einen Rollator angewiesen ist, dann wird das wirklich zur Barriere. Und da gibt es bauliche Lösungen, es gibt besondere Türen, die ebenerdig sind und ja, da haben wir schon vermehrt Anfragen jetzt auch von jüngeren Menschen, die sagen, die das Bewusstsein jetzt auch dafür haben, dass es ja barrierefrei bauen sich eigentlich immer lohnt und wirklich zukunftssicheres Bauen
auch ist. Richtig, genau. Herr Schelitz?
Eine Sache, eine wichtige Ergänzung, Sie haben ja auch eine eigene Architektin, die also selbst auch da Mitglieder beispielsweise oder Interessenten unterstützen kann und sagen kann, wie es gehen kann, was man machen kann. Das finde ich auch sehr wichtig. Also man muss nicht da irgendwie die große Angst haben. Mhm. Ich weiß nicht, wie es am Ende umsetzen kann und soll in meiner eigenen Wohnung, sondern auch da gibt es Unterstützung und das ist wunderbar.
Ja, und deswegen wollen wir da gleich mal die Frage anstellen, wie gehe ich am besten vor? Ich rufe bei Ihnen an und sage, ich habe das und das Thema und bringe das und das mit oder wie sieht das aus?
Genau, das ist das richtige Vorgehen. Ja, okay. Wir arbeiten tatsächlich nur nach Terminen, da die Beratungen auch einfach länger gehen. Also das ist in der Regel schon, dauern die schon eine Stunde. Deswegen ruft man bei uns beim Empfang an, ja, schildert das Anliegen und die Kollegin verweist dann auf die geeignete Beraterin.
Ja.
Und hier haben wir eben ein Team, das ist interdisziplinär zusammengesetzt. Das ist eine Architektin, das sind Pflegekräfte, die zu Pflegehilfsmitteln beraten. Das ist eine Ergotherapeutin, das ist jemand auch, der zur Finanzierung berät. Und dann genau beraten die Kollegen. Manches lässt sich telefonisch schon lösen. In der Regel ist es eben am schönsten, bei uns vor Ort im Beratungszentrum zu beraten, denn ja, wir haben eine große Ausstellung.
Ja.
Und da kann man sich die ganz viele Lösungen, Hilfsmittel, bauliche Lösungen eben auch selbst anschauen und ausprobieren. Und das ist natürlich ein ganz großer Gewinn.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, ich rufe erstmal bei Ihnen an, ich mache einen Termin aus, ich komme dann in Kontakt mit einer Beraterin oder mit einem Berater. Mhm. Wie viel haben Sie da?
Das sind 4 Stellen, die 4 beraten.
Okay. Und dann sagt mir derjenige, wenn Sie jetzt zu uns ins Zentrum kommen, dann bringen Sie vielleicht auch schon einen Grundriss mit oder Fotos mit. Das wäre doch wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht, wenn man sowas zur Hand hat.
Genau, das wird dann individuell abgesprochen.
Ja.
Im Bereich der baulichen Anpassung ist es auch so, dass die Architektin häufig vor Ort den Hausbesuch auch durchführt,
okay,
weil häufig muss sie sich dann doch die Situation vor Ort anschauen, mal in die Wände klopfen, um zu gucken, ist das eine tragende Wand oder nicht.
Und ist das alles kostenlos?
Das ist alles kostenfrei.
Unglaublich.
Genau,
wir super. Unglaublich. Herr Schelens, und trotzdem nochmal die Frage auch an Sie als Juristen. Also wenn man sich mit dem Gedanken trägt, okay, die Eltern, sie fangen jetzt an zu stolpern im Haus oder man selber möchte vorausschauen, planen, wie geht man da am besten vor? Gibt es bei Ihnen da nochmal Beratungen? Also Sie sagten ja, die Architektin selber ist bei barrierefrei Leben.
Sie meinen wahrscheinlich eher im Mietverhältnis beispielsweise,
genau, so
solche
es.
Themen. Ja, genau. Also da ist es so, dass wenn der Mieter beispielsweise sich überlegt, er will da irgendwie bauliche Maßnahmen durchführen in der Wohnung, dann macht das Sinn, mit dem Vermieter zu sprechen. Es macht schon deshalb Sinn, weil ja auch der Vermieter ein Interesse am Umbau haben kann, wenn er zum Beispiel sagt, ich will Dinge in der Wohnung ändern, dass sie zukünftig barrierearm oder barrierefrei sind, denn dadurch kann er ja auch einen zukünftigen breiteren Adressatenkreis
richtig
ansprechen mit
ja
seiner Wohnung. Auch da gibt es Möglichkeiten, sich natürlich zu einigen und zu sagen, weißt du was, komm, du machst das und wir teilen uns die Kosten, das bleibt am Ende alles so, wie es ist, muss nicht zurückgebaut werden und der Vermieter nutzt das dann, um eben auch zukünftig dort besser vermieten zu können. Da gibt es alle Möglichkeiten. Oder wenn man sich nicht einigen kann, dann muss man eben gucken, wie sieht es gesetzlich aus. Da haben wir den 554 BGB an der Stelle. Da hat eine Interessenabwägung stattzufinden zwischen den Interessen des Vermieters und Mieters. Was will der Mieter? Wie sieht das aus im Einzelnen? Werden andere Mieter beeinträchtigt, beispielsweise wenn sie einen Treppenlift im Hausflur einbauen wollen? Wie sieht das aus mit der Möglichkeit des Rückbaus am Ende des Mietverhältnisses? Das sind alles so Gesichtspunkte, die dann mit reinspielen in diese Interessenabwägung. Und am Ende des Tages heißt es dann eben hopp oder top, kann man einbauen oder darf man eben nicht einbauen. Wichtig ist noch, dass Vermieter auch an der Stelle die Möglichkeit haben, eine zusätzliche Kaution zu nehmen, um quasi den Rückbau finanziell abzusichern am Ende des Mietverhältnisses.
Falls er denn notwendig ist.
Falls er denn notwendig ist.
Denn Sie haben ja zu Recht gesagt, darauf hingewiesen, eigentlich hat man dann einen größeren Adressatenkreis im Nachhinein.
So ist das. So ist das. Und so wie es im Mietrecht ist, so kann es natürlich auch in einer Wohnungseigentümergemeinschaft sein. Denken Sie nur dran, wenn es darum geht, im Treppenhaus, das der Gemeinschaft gehört, da einen Lift einzubauen, so einen Treppenlift. Das sind natürlich auch Themen, wo dann die Interessen der Gemeinschaft Wirtschaft tangiert werden.
Und jetzt trotzdem noch mal eine weitere Frage an Sie, auch als Partner vom Bündnis für Wohnen. Wie weit ist barrierefrei Wohnen eigentlich auch schon eine Vorgabe bei Neubauten?
Also gesetzlich zwingend ist das grundsätzlich nicht. Mhm. An der Stelle gibt es keine gesetzlichen Vorgaben, aber das sind natürlich Dinge, die häufig freiwillig auch gemacht werden, ja, um eben eine Wohnung einem bestimmten Adressatenkreis zuzuführen, die dann eben da die Möglichkeit haben, barrierefrei, barrierearm zu loben, vornehmlich ältere Menschen, Menschen mit Handicap. Etc.
Frau Klaus, ich würde sehr gerne mit Ihrer Hilfe mal durch das Beratungszentrum gehen. Erzählen Sie uns doch mal bitte, was man genau dort alles vorfinden kann.
Ja, gerne. Also wir fangen mal an bei 9 Bädern, die wir inzwischen zeigen, 9 unterschiedlichen Bädern, die man sich anschauen kann. 2 Küchen, die ergonomisch sinnvoll gestaltet sind und auch für Rollstuhlnutzer gut geeignet sind. Wir haben unterschiedliche Themenräume, zum Beispiel das Thema Alltagshilfen. Darunter fallen zum Beispiel so kleine Hilfen, um eine Flasche zu öffnen oder eine Dose zu öffnen oder sich anzuziehen. Dann gibt es den Themenraum Mobilität mit Rollstühlen und Rollatoren. Ganz wichtig auch das Thema Höhenüberwindung. Mhm. Das ist ja ein Problem, was viele ältere Menschen haben, dass man auch nicht mehr gut in den dritten Stock kommt vielleicht, mhm, oder auch ins obere Stockwerk. Da zeigen wir Treppenlifte und einen Homelift, den man, oder man kann alles immer selbst ausprobieren, das funktioniert alles. Und in der letzten Zeit spielt bei uns auch das Thema digitale Hilfen eine große Rolle. Da haben wir 2 Themenräume zum Thema Smart Wohnen, ja, und, ja, Pflegen. Wer sich das alles mal anschauen möchte, der kann auch einfach ohne eine Beratung, sondern eine Führung buchen, wo wir einfach nochmal so durch die Räume führen und zeigen, welche Lösungen gibt es denn so generell für all diejenigen, die sich einmal ja so professorisch auch mal informieren möchten.
Muss man dafür Hamburger sein?
Das ist tatsächlich so, dass wir durch unsere Förderung nur Hamburger Bürgerinnen und Bürger beraten können.
Das
spät. Ja. Aber es ist, ich erinnere damals, als wir vor Ort waren, insbesondere den hoch aufgehängten Küchenschrank, der dann runterfuhr und was einfach toll ist, wenn man das mal sieht. Und wenn man eben beispielsweise im Rollstuhl sitzt, ist das einfach eine tolle Erleichterung, die den Alltag versüßt. Und das ist super, sich das mal vor Ort anzusehen, was es alles für Möglichkeiten gibt. Auch Smart Home, das erinnere ich auch, da haben sie auch ganz viel im Angebot. Und das ist einfach gut.
Aber es ist leider so, es ist wirklich den Hamburgern vorbehalten.
Genau, das ist leider so.
Ja.
Wir haben in Bremen gibt es noch eine Beratungsstelle, die sehr zu empfehlen ist. In Schleswig-Holstein sieht es da leider nicht so gut aus. Aus diesem Grund haben wir auch schon vor einigen Jahren eine Internetseite erstellt.
Ja.
Das ist die onlinewohnberatung.de. Und da sind eigentlich alle unsere Erfahrungen, alles Wissen ist auf dieser Internetseite auch veröffentlicht und ist so ein erster, glaube ich, guter Einstieg für jeden, der sich zu dem Thema barrierefrei Leben und Wohnen informieren möchte.
Sehr schön, das hört sich sehr, sehr gut an. Jetzt haben wir bislang schon von diesen Barrieren gesprochen. Sie haben sogar auch das Thema Digitalisierung angesprochen. Inwieweit spielt denn das Thema Demenz eine Rolle?
Ja, das spielt leider, muss man sagen, immer eine größere Rolle. Ne? Also ich glaube, wir haben insgesamt in Deutschland ungefähr aktuell so 1,8 Millionen Menschen, die von Demenz betroffen sind. Und durch die demografische Entwicklung wird die Zahl natürlich immer höher.
Ja.
Wir haben verschiedenste Hilfsmittel in diesem Bereich. Das geht von kleinen Erinnerungshilfen über spezielle Sessel, die Menschen, die sehr unruhig sind, auch eine Hinlauftendenz haben, beruhigen sollen, runterbringen sollen. Es gibt spezielles Geschirr und auch da spielt die Digitalisierung wieder eine große Rolle. Es gibt digitale Hilfen, zum Beispiel beim Thema Demenz ist ein Herdwächter ein gutes Hilfsmittel. Das kennen wir, glaube ich, alle, dass man den Topf mal auch auf der angeschalteten Herdplatte stehen lässt. Bei demenzerkrankten Menschen ist es eine große Gefahr. Und da gibt es eben digitale Hilfen, die dann entweder den Herd abschalten oder warnen durch einen Signalton. Oder es gibt auch spezielle Ortungshilfen oder Sensoren, die warnen, wenn jemand den Raum verlässt. Also so auch, dass pflegende Angehörige praktisch auch nochmal unterstützt werden.
Ja, sehr, sehr schön. Sie hatten das Thema Digitalisierung jetzt auch schon angesprochen. Ich habe vor Wochen oder Monaten im NDR einen Bericht gesehen, da war so ein kleiner Roboter zu sehen. Das war damals eine Gastwirtschaft, glaube ich. Der ging von Tisch zu Tisch oder rollte von Tisch zu Tisch, um abzufragen, was die oder die Sachen dorthin zu bringen, also Getränke. Die Frage ist, spielt das bei Ihnen auch schon eine Rolle?
Also wir hatten mal leihweise einen kleinen rollenden Roboter, der hieß Temi.
Ja.
Der konnte eigentlich gar nicht so viel. Der konnte einem so hinterher rollern und einem folgen und ein bisschen sprechen. Und das war so erstaunlich, weil als er uns verlassen musste, waren wir doch alle sehr traurig,
ja,
und haben festgestellt, ach, man kann auch anscheinend zu so einer Maschine ein Gefühl entwickeln. Das hätte ich vorher nie so gedacht.
Ja.
Aber die älteste Kollegin sagte damals so, oh, ich bin ganz traurig, dass uns Temi verlässt. Ich habe ihn ein bisschen lieb gewonnen. Also, hätte ich nie gedacht, deswegen bin ich gar nicht mehr voreingenommen,
ja,
auch gegen Roboter, auch im Bereich der Pflege. Aber tatsächlich ist die Entwicklung da noch nicht so weit geschritten, dass wir jetzt, sag ich mal, so Anwendungsfälle, gute Anwendungsfälle oder Produkte haben, die man schon zeigen kann im Bereich der Robotik.
Ja.
Ganz anders ist das im Bereich des Smart Wohnens und auch digitale Assistenzsysteme. Da ist die Technik schon gut ausgereift und ist jetzt auch einfach sehr viel kostengünstiger als früher durch Funk und WLAN.
Mhm.
Und da gibt es eben unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten. Einmal gibt es die Möglichkeit der Steuerung der Wohnung. Also ich sitze zum Beispiel auf dem Sofa und kann dann per Sprache oder per Schalter oder per Smartphone die Heizung bedienen, das Licht an- und ausschalten, die Jalousien runterfahren. Und das ist eben für Menschen, die jetzt eine Einschränkung in der Mobilität haben, ist das eine große Hilfe oder kann es eine Hilfe sein? Mhm. Und es gibt den anderen Aspekt der Sicherheit. Ich hatte ja schon den Herdwächter genannt, aber wir alle kennen das über die Hausnotrufsysteme, dass man zum Beispiel zu Hause eine Armbanduhr trägt. Da muss man dann einen roten Knopf drücken, wenn man merkt, auch mir geht's schlecht oder ich bin gestürzt. Da gibt es heute auch schon, sag ich mal, modernere Lösungen über Sensorik, die zum Beispiel an die Decke geschraubt wird. Da werden Stürze erkannt.
Spannend.
Auch wenn man eben, wie gesagt, man muss nichts drücken oder nichts tun. Der Sturz wird automatisch erkannt. Und man kann das so einstellen, dass dann Angehörige angerufen werden oder auch eine Hausnotrufzentrale. Und da gibt es eben ganz neue Möglichkeiten der Fernbetreuung, kann man sagen.
Also es ist unglaublich. Man hat das Gefühl, das ist schon an alles gedacht. Das ist doch sehr faszinierend.
Ja, faszinierend sowohl als auch. Auf der einen Seite natürlich so ein bisschen beängstigend auch. Ich kenne viele, die natürlich jetzt sagen, Mensch, künstliche Intelligenz ist mehr und mehr am Vordrängen. Das macht mir Angst, was ich verstehen kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass das auch viele Möglichkeiten bietet, uns den Lebensalltag zu versüßen. Sie haben es ja gerade geschildert an der Stelle, auch Thema Sicherheit. Natürlich wichtige Aspekte, die man da nicht vernachlässigen sollte.
Vor allem der Großteil der Menschen möchte ja so lang wie möglich in der eigenen Immobilie bleiben.
Selbstverständlich, ja, genau.
Und in solche Technologien machen es ja dann auch möglich.
Ja, und wenn ich noch hinzufügen darf, wir kennen ja alle den großen Fachkräftemangel.
Mhm.
Das ist ja das große Problem unserer Zeit.
Ja.
Ich brauche einen Pflegedienst.
Richtig.
Es wird unheimlich schwierig einzufinden.
Ja, ja.
Und von daher ist es schon unsere Meinung, dass man eigentlich gucken muss, was geht an Technik, was kann man da nutzen, was kann man sinnvoll nutzen, um auch diesen Fachkräftemangel zu kompensieren,
genau,
und trotzdem eben eine gewisse Sicherheit auch in der eigenen Wohnung zu haben.
Es ist ja mittlerweile auch nicht mehr so, dass sich die Kinder dann um die Eltern zwingend kümmern müssen, sondern die Kinder sind häufig weit weg von den Eltern und deswegen sind das schon Mittel und Maßnahmen, die, glaube ich, für beide Seiten, sowohl für die Eltern als auch für die Kinder, die wissen, okay, wenn was ist, werde ich informiert über solche Notrufsysteme beispielsweise, die so ein bisschen Ruhe und Sicherheit reinbringen.
Frau Klaus, das kostet allerdings irgendwie auch immer wahrscheinlich Geld. Wie weit informieren Sie da über Fördermöglichkeiten?
Mhm. Genau, wir haben auch eine Stelle, die über Fördermöglichkeiten informiert. Ganz viele Ratsuchende nehmen die Pflegekasse in Anspruch. Da gibt es 4.000 100.000 Euro für Wohnumfeld verbessernde Maßnahmen.
Aha.
Also wenn ich irgendwie umbaue, vielleicht die Badewanne entferne oder einen Treppenlift benötige und so weiter, kann man diese 4.000 Euro in Anspruch nehmen.
Reicht das, frage ich jetzt mal so. 4.000 Euro in der heutigen Zeit ist auch nicht mehr so viel.
Also das wird auf keinen Fall für einen vollständigen Badezimmerumbau reichen und so weiter. Es ist auf jeden Fall mal ein Zuschuss. Es gibt hier in Hamburg auch noch die IFB, die Förderbank, die auch Zuschüsse gewährt. Es gibt auf nationaler Ebene die KfW als Förderbank. Bei der ist es allerdings so ein bisschen schwierig. Die stellt immer ein bestimmtes Budget irgendwann mal zur Verfügung. Und wenn es ausgeschöpft ist, dann ist es auch ausgeschöpft. Dann gibt es für das folgende oder für das Jahr eben nichts mehr.
Ja, ja.
Aktuell wird das Budget auch gar nicht zur Verfügung gestellt.
Aha.
Also da muss man schon so ein bisschen gucken, wie man das finanzieren kann. Hilfsmittel werden eben auch durch die Krankenkassen finanziert, wenn sie eine Hilfsmittelnummer haben.
Mhm.
Und wir merken jetzt auch im Bereich der digitalen Hilfen, dass es da auch schon anfängt, dass auch solche digitalen Systeme eine Hilfsmittelnummer bekommen.
Okay.
Helfen Sie auch bei der Suche nach Handwerkern? Vermitteln Sie Handwerker an der Stelle?
Nicht gerne, muss man sagen. Wir haben das in der Vergangenheit gemacht und haben festgestellt, dann kamen viele Ratsuchende zu uns zurück und haben gesagt, so, ach, der hat ja aber gar keine Zeit. Oder die haben das doch nicht so gut gemacht, wie wir gedacht haben. Wir können das schwer verfolgen, ob bei den Handwerkern Personalwechsel ist und wie gut die aktuell sind. Deswegen raten wir immer, schauen Sie einfach in der Umgebung, holen Sie Kostenvoranschläge ein. Wenn aber jemand damit gar nicht zurechtkommt, dann haben wir schon in der Hinterhand noch so eine Liste, die wir dann rausgeben.
Das
wird sich ja anbieten. Ne,
ja, wir haben ja dieselbe Thematik auch in der Tat, dass wir auch dann Namen nennen und dann auch die Mitglieder bitten, dort direkt Kontakt aufzunehmen. Und da kann es natürlich auch mal sein, dass jemand da keine Zeit hat. Aber wenn man dann 2, 3 Namen dort benennt, dann findet sich eigentlich in der Regel jemand, der dann da unterstützt. Denn das ist ja ein häufiges Problem, gerade beispielsweise bei älteren Menschen, die dann sagen, ich will jetzt was machen, ich muss was machen und zwar kurzfristig vielleicht sogar noch und man findet keinen Handwerker da. Deswegen ist es natürlich eine tolle Möglichkeit, wenn Sie da unterstützen.
Herr Schelens, wir haben das ganz oft gehabt, das Thema älterer Mensch und irgendwie bekomme ich aber auch dann keinen Kredit mehr. Wie ist das denn? Haben Sie da schon von Ihren Mitgliedern etwas gehört? Wie ist es denn, wenn man dann alt ist und sagt, ich möchte barrierefrei umbauen und braucht das Geld?
Ja, da ist natürlich die erste Frage in der Tat immer, ob es da nicht Möglichkeiten gibt, über Zuschüsse was zu machen. Das ist was wir dann natürlich auch immer ansprechen. Wir haben auch das Thema Immobilie im Alter. Was gibt es da für Möglichkeiten, die vernünftig seriös sind? Auch da bieten wir eine Beratung an von Herrn Kreuzig von der Verbraucherzentrale, der bei uns im Hause berät. Da muss man dann in der Tat gucken, wie kriegt man das hin, möglicherweise über Verwandte, die dann damit finanziell unterstützen, auf der anderen Seite eine Sicherheit bekommen. Aber das ist ein schwieriges Thema in der Tat, dass ältere Menschen häufig eben da weniger Kredite bekommen, gar keine Frage.
Frau Klaus, haben Sie da schon auch Erfahrungsberichte, wo Sie sagen können, ja, wir hatten auch schon weinende ältere Menschen, weil die sagen, wir bräuchten das alles, aber wir bekommen das nicht hin.
Ja, also kann ich jetzt gar nichts dazu sagen. Also in der Regel beraten wir in die Richtung, dass wir uns natürlich auch anschauen, wie sehen die finanziellen Verhältnisse aus und was ist eigentlich praktikabel, was ist anwendbar.
Ja.
Und häufig ist es dann vielleicht eben nicht der große Umbau der gesamten Wohnung oder des gesamten Hauses, sondern dass man nochmal guckt, was kann man auch mit Hilfsmitteln praktisch kompensieren. Und von daher suchen wir eigentlich immer so eine individuell passende Lösung, dass es eben nicht so ist, dass jemand holen.
Ja, das ist sehr schön. Das ist gut zu wissen, dass Sie den Blick dafür haben. Also es hört sich nach einer sehr guten, sehr umfassenden Beratung an, die Sie da anbieten.
Genau. Ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass sie auch beraten, so ein bisschen, wenn sich Firmen älteren Menschen beispielsweise nähern und zum Teil auch ja sehr massiv auf den Markt drängen und sagen, wir machen alles aus einer Hand und alles ganz billig und alles ganz toll, dass sie auch da Unterstützung geben und da so ein bisschen aufgrund ihrer Erfahrungswerte auch sagen können, das ist ein vernünftiges Angebot, das kannst du machen oder nicht, dass die Architektin beispielsweise, die bei Ihnen da tätig ist, nochmal drauf guckt. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man weiß, dass man da bei Ihnen an der richtigen Adresse ist, wenn man von solchen Firmen kontaktiert wird.
Ja, das ist gut, dass Sie das ansprechen. Genau, das Angebot möchte ich auch wirklich an alle ausgeben. Wenn Sie Kostenvoranschläge haben von einer Firma oder einen Kostenvoranschlag, wir prüfen den gerne. Aha. Und schauen, ist das
seriös,
umsetzbar für den Preis und klingt das, wie gesagt, gut. Und ja, wir informieren generell auch genau zu.
Und das ist auch offenbar notwendig, wie die Erfahrung zeigt. Ist es so, dass die Spanne doch recht groß ist bei den Angeboten?
Also man sieht in der letzten Zeit schon, dass Firmen auf den Markt drängen, die das Problem erkannt haben, dass es eben viele ältere Menschen gibt, die zu Hause wohnen bleiben möchten. Und es wird dann oft so ein Angebot angeboten. Wir machen alles für euch, ihr müsst euch um nichts kümmern. Wir übernehmen auch die Kostenübernahme und die Ratsuchenden oder die Kostenbeantragung und die Ratsuchenden treten dann sämtliche Ansprüche ab und geben sämtliche Ansprüche in die Hände der Firmen. Mhm. Und da warnen wir schon und sagen, passen Sie da auf, weil es muss eben sehr transparent sein, was sind tatsächlich die Umbaukosten und was sind dann noch so Overhead-Kosten oder Beratungskosten, die unsichtbar praktisch rauffallen.
Nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Also dann wirklich sich nochmal an das barrierefreie Leben wenden, Termin ausmachen, sagen, ich habe die Kostenvoranschläge, bitte prüft die, ob das alles solide ist. Sehr, sehr gut. Wenn Sie einen Zauberstab hätten, gäbe es etwas, wo Sie sagen würden, weil Sie einfach sehen an Ihren Kunden, an Ihren Klienten, das fehlt noch, damit man wirklich glücklich und zufrieden und zuversichtlich in die Zukunft schauen kann, wenn man zu Hause bleiben möchte.
Es gibt eigentlich unheimlich viel. Ja. Es gibt so viel an Hilfsmitteln, an baulichen Möglichkeiten und Lösungen. Das Problem ist eigentlich, dass man das in der Regel nicht weiß und nicht kennt, weil man erst praktisch sich um das Thema informiert, wenn es wirklich notwendig ist.
Ja.
Deswegen wäre mein genereller Wunsch, dass sich alle rechtzeitig informieren und dass sich auch alle informieren, wenn man weiß so, ach, jetzt muss ich sowieso mal was am Haus machen, ich will ein bisschen umbauen, dass man dann das Thema Barrierefreiheit einfach nochmal mitdenkt. Und was ich mir noch wünsche, ist, dass Architekten in Zukunft das Thema noch verstärkt wahrnehmen und sich da auch wirklich weiterbilden, denn es wird häufig an den Universitäten nicht gelehrt.
Ja.
Und wenn man einen Architekten beauftragt, kann man nicht davon ausgehen, dass der einfach gut Bescheid weiß zu dem Thema Barrierefreiheit. Und das wäre, finde ich, noch eine große gesellschaftliche Aufgabe, dass wir da die Architekten noch mal stärken und ausbilden.
Toll.
Denn das ist, denke ich, schon so eine Aufgabe auch für die Zukunft. Neben den ganzen Aufgaben, die natürlich noch anstehen mit Energieeffizienz und so weiter, was alles ist. Aber wir sind nun mal eine alternde Gesellschaft und da spielt das Thema Barrierefreiheit einfach eine wichtige Rolle.
Ja, schön. Das finde ich doch mal ein wichtiger Hinweis. Bieten Sie nicht eventuell oder könnten Sie da nicht eventuell dann auch Workshops anbieten? Denn Sie sind ja nun wirklich diejenigen, die das am besten immer erkennen können, wo der Bedarf ist und wo noch geholfen werden muss.
Das machen wir tatsächlich schon.
Okay.
Wir sind noch einer der drei Träger des Kompetenzzentrums für ein barrierefreies Hamburg. Und da beraten wir die öffentliche Hand zu Barrierefreiheit und auch die Privatwirtschaft. Und in dem Rahmen führen wir auch ganz viele Seminare und Kurse für Architekten durch, die sich zu dem Thema informieren möchten.
Wie schön, dass Sie es angesprochen haben mit dem Zauberstab. Das freut mich ja gut, dass Sie das jetzt alles nochmal erzählt haben. Ja, Herr Schelenz, wichtiger Punkt, wahrscheinlich auch bei Ihnen, bei Ihren Mitgliedern. Insofern toll, dass Sie da eine Kooperation mit barrierefreiem Leben gemacht haben. Ich glaube, wir haben viele, viele Punkte angesprochen, haben auch gezeigt, wo jetzt die Orientierung in Hamburg und die Kompetenz sitzt. Vielen Dank, Frau Klaus, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Ich denke mal, sollte es noch Fragen und Anregungen geben, dann können Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, sich gerne an uns wenden. Wir haben dafür extra eine eigene Podcast-Adresse, E-Mail-Adresse, die lautet podcast@grundeigentümerverband.de. Ansonsten danken wir fürs Zuhören, freuen uns auf das nächste Mal. Bleiben Sie gesund und uns verbunden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, tschüss.
Dankeschön, tschüss.
Grundeigentümerverband Hamburg, der Partner an Ihrer Seite. werden Sie Mitglied und stellen Sie sicher, dass Ihre Interessen als Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer in der Hansestadt vertreten und gesehen werden.